Oh weia.
So. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und für viele VFR-Piloten beginnt endlich wieder die Flugsaison. Nach Monaten am Boden heißt es jetzt wieder Flugzeug checken, Verfahren auffrischen und zurück in die Luft. Doch der Saisonstart beginnt auch mit Risiken, wenn Routine und Wettergefühl noch nicht wieder voll da sind. Wir sprechen heute mit Thomas Schütthoff in der Aviators Farm in Hildesheim, wie ihr sicher und strukturiert in den Frühling starten könnt. Wer das auf YouTube jetzt gerade sieht, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Johann, hallo in Reichweite.
Ja, heute mal nicht virtuell.
Nein, heute live in Hildesheim, in der Aviators Farm. In unserer goldenen Mitte sitzt Thomas Schütthoff. Hallo Thomas.
Moin, moin.
Hallo. Moin. Als Franke sagt er moin, moin.
Ja, moin, moin ist ja schon wieder gesappelt, aber das ist der Franke ja gewohnt.
Richtig, gell. Thomas, viele kennen dich noch. Wir sind in die Wintersaison gestartet, wir beide live auf YouTube. Da hast du uns erzählt, worauf man im Winter achten muss. Jetzt drehen wir das Ganze rum, jetzt starten wir in den Frühling. Diejenigen, die das nicht gehört und nicht gesehen haben, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob wer das nicht gesehen hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, was du nicht machst. Also du bist Fluglehrer, du bist Flugprüfer, du bist Mitarbeiter einer Behörde. Heute sitzt du aber in privater Funktion hier. Du hast SEP, MEP, Spornrad, du hast tolle Flugzeuge in der Halle stehen. Was habe ich vergessen? Was hast du? Gibt es eigentlich was, was du nicht hast?
Naja,
Zeit.
Ja, Zeit. Es macht halt alles irgendwo Spaß. Also das, was mir interessanterweise seit einigen Jahren richtig Spaß macht, ist Hubschrauberfliegen.
Ach Quatsch, du fliegst
Hubschrauber. Ja, aber das hat sich auch so ergeben. Und was mir von Anfang an immer noch irre viel Freude macht, wo ich allerdings auch immer in der Nachsaison sagt, ja, nächstes Jahr möchte ich das wieder mehr machen. Das ist der Segelflug. Also das reine, puristische, wirkliche Segelfliegen. Weniger der Streckensegelflieger als vielmehr der Genussmensch in der Luft, in den Aufwind, im Aufwind einfach zu steigen und einfach komplett runterzufahren. Also das ist irgendwas, wo ich, wenn man damit angefangen hat, das lässt einen ein Leben lang nicht mehr in Ruhe. Ne?
Okay.
Das fühle ich.
Dann lasse ich dich gleich mal in Ruhe mit Schütti reden, lieber Johann. You have control, lieber Johann.
Wir hatten es ja gerade gesagt, ne? Die ersten Tage sind länger. Auch die schönen Wetterflieger konnten jetzt schon das erste Mal unterwegs sein. Aber gerade für dich als Fluglehrer, was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst, wenn Leute zum Beispiel zu dir kommen und sagen, du, ich bin jetzt seit Oktober nicht mehr geflogen. Wie starte ich wieder rein?
Naja, da gibt's ganz viele Themen, wo man einsteigen kann. Ne? Ich habe die Tage einen Anruf bekommen von einem anderen Fliegerfreund, der ist ein bisschen in der Technik tätig. Und der hat dann gesagt, oh Mensch, jetzt ist das Wetter auf einmal schlagartig schön, jetzt wollen die alle kommen, aber die Flugzeuge sind noch gar nicht so weit. Was kann dann so ein Flugzeug über den Winter alles passiert sein? Und deswegen muss man das vielleicht jetzt in dem Gespräch die nächste viertelhalbe Stunde einfach mal ein bisschen aufteilen, welchen Part man jetzt eben so betrachtet im Frühjahr. Ich gehe einfach mal von so einer im Herbst trostlos verlassenen Cessna 150 aus, die in der Halle vor sich hin vegetiert. Man läuft drauf hinzu, steht flach da, schereck da. Warum? Weil halt ein Pneu nicht mehr die nötige Luft hat. Ganz normal, eben einfach Kälte, Wärme, Austausch und irgendwo vielleicht ein Ventil, was ein bisschen leck ist. Dann kann es auch mal sein, dass so ein Reifen auf einmal kantig ist, dass er vielleicht auch gar nicht mehr richtig die Luft hält. So geht das eben los. Die Batterie. Viele gehen her, bauen die Batterie im Winter über aus, nehmen die mit ins warme Gebäude. Die laden die zu Hause auf, bauen sie ein und die ist noch so frisch wie im Herbst. Andere Batterien tristen ihr Dasein im Flugzeug bei Minusgraden in der Flugzeughalle und sind natürlich aufgebraucht. Jetzt willst du da im Frühjahr starten und das Ding macht ein bisschen Möp, Möp. Und vielleicht hast du dann sogar zur Freude des Versicherungsgebers den ersten Vergaserbrand und dann geht es die Saison schon mal wieder blöd los. Ne? Also ein Flugzeug muss natürlich auch in der gleichen guten Verfassung sein wie alles andere. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel auch logischerweise, wenn dann im Winter die Vögel im Hallendach ein paar Spuren hinterlassen haben, dann gehört dazu, dass ich ein warmes Wasser dabei habe für die Scheiben zum Putzen. Da gehört ein bisschen... Ja, und da gehört vielleicht auch, wenn man länger nicht geflogen ist, mal dazu, dass man sich erstmal wieder reinsetzt und den Flieger von innen betreibt, ohne dass der Motor von außen läuft, dass man einfach mal so ein bisschen Cockpit-Training macht. Dass man einfach mal sich so reinsetzt und guckt, Mensch, der Hebel ist noch da, genau, das ist noch, jawohl. weil das sind schon so Sachen, also ich kann das vergleichen mit mir, ich war schon immer mein Leben lang ein Vielflieger. Aber früher, in meinem ersten Drittel in meinem Leben im Verein, da war ich auf einem kleinen Flugplatz und der Flugplatz war meistens den Winter über gar nicht benutzbar. Dann kam das Frühjahr, und im Frühjahr kamen die ersten großen Regenschauer, dann kam das Hochwasser und dann war der Flugplatz verschwunden, unter Wasser. Das heißt, du hast oftmals wirklich erst im April oder Mai das Fliegen anfangen können. Und dann, obwohl du Vielflieger warst und du dann vielleicht auch sogar selber direkt eingestiegen bist in diese ersten Flüge, die du dann machst, emotional anders als die letzten, wo du ausgestiegen bist. Und da kommt immer die Frage, steige ich alleine ein? Oder nehme ich einen Lehrer mit? Oder nehme ich einen Freund mit? Und dann gibt es natürlich auch den Gesetzgeber. Wir kennen ja bestimmt die 90-Tage-Regel. Und darf ich da überhaupt jemand anders mitnehmen? Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, wie man sowas auch lösen kann, damit man hinterher nicht traurige Augen bekommt, wenn der Versicherungsgeber sagt, du, pass auf, in dem Fall bezahle ich auf gar keinen Fall.
Ja, macht Sinn.
Bleiben wir beim Flugzeug. Wenn du sagst, das Flugzeug stand lange rum, es können sich Vögel eingenistet haben, können Mäuse irgendwo so mal ein Nest gebaut haben und so weiter. Das heißt, mein Vorflugcheck, der ist nochmal zweimal so gründlich, wie ich ihn sonst mache.
Ja, also das ist halt, das Schlimme ist, oder nicht das Schlimme, ich will das gar nicht verdramatisieren, aber das Thema ist einfach, viele sparen ja irgendwo durch diese ganze aktuelle Situation an allen Ecken und Enden. Ein Thema, wo man sparen kann bei Flugzeugen, ist Mogas. Autobenzin zu verwenden, wenn es denn erlaubt ist. Was aber die wenigsten wissen, womöglich wissen sogar einige viele mehr, wenn ich gleich mal sage, denk mal an den früheren Benzinrasenmäher im Frühjahr, wie lange das gedauert hat, bis der angesprungen ist, dass einfach in diesen, dass diese Kraftstoffe an Qualität deutlich verlieren. Deswegen sagt man eigentlich auch, dass man im Herbst, im Winter die letzte Salbung, die letzte Tankung, die soll eigentlich mit Afgas erfolgen, weil das eigentlich seine Qualitäten im Winter über auch so hält und natürlich nicht irgendwo ein bisschen rein, damit dann noch Kondenswasser dazu kommt und irgendwie Korrosion einsetzt oder sonst was, sondern das Ding sollte eigentlich vollgetankt gewesen sein. Jetzt muss man nicht unbedingt vielleicht dieses Benzin, wenn das jetzt wirklich nur ein Vierteljahr, zwei, drei Monate gestanden hat, ablassen. Aber wenn so ein Flugzeug länger steht und es ist Mogas drin und ihr lasst da mal über das Drainventil was raus, dann seht ihr schon mal, dass die Farbe ist und es riecht auch ganz anders. Also das ist ein deutliches Indiz dafür, dass du mit dem Benzin vielleicht nicht unbedingt noch loslegen willst. Meistens nimmt er die Entscheidung, aber auch der Motor schon die ab, weil der einfach dann auch sagt, si, no. Also es ist einfach, nee, das ist eben auch nicht. Ne? Und es liegt oftmals eben so ein bisschen an einem besseren Benzin. Ne?
Du hattest die Batterie vorhin angesprochen. Es gibt doch diese Ladegeräte für Batterien.
Ja, es gibt diese Ladungserhaltungsgeräte.
Richtig. Ne?
Da gibt es verschiedene Hersteller. Das ist was ganz Tolles, wo ich auch nutze. Also ich habe da 3, 4, 5 Geräte bei mir an den Flugzeugen dran.
Okay.
Beziehungsweise mittlerweile ist man ja einen Schritt weiter. Man soll die gar nicht dauerhaft dranlassen, aber gelegentlich sollte man die wieder mal ranstecken. Ne?
Ah, okay.
Ja, aber ich bin jetzt auch kein Techniker, was diese Batterie, den Batteriezustand betrifft, aber man kann eine Batterie schon verhältnismäßig bei sachgemäßer Behandlung gut pflegen und erhalten über viele Jahre. Viele Jahre heißt also deutlich auch mal über 8 Jahre. Es gibt aber auch Qualitätsschwankungen bei Batterien, wo manchmal neue Batterien nach 2, 3 Jahren schon kaputt sind wieder. Und wenn ihr die Preise wisst von solchen Batterien mittlerweile, da kann man schon fast einen Gebrauchtwagen, so mit nochmal TÜV.
Ja, kein
fast
Ding.
Also ein kleines Ding, so einen kleinen Wagen irgendwo kaufen. Also das ist echt verrückt. Ja, und da ist halt auch wieder so, dass halt es gäbe bessere Lösungen, wie man heute alle kennt, aus dem Motorradbereich. Leichter und besser und stärker. Aber ist halt nicht Luftfahrt zugelassen. Das rentiert sich halt für die aktuellen Batteriehersteller nicht, diese kleine Anzahl von Batterien, die man vielleicht verkaufen kann, einem extrem aufwendigen Zulassungsprozess zu unterziehen.
Okay.
Wenn ich jetzt mal an unseren Verein denke, da wird auch im Winter viel geflogen, aber nicht von allen, sondern sind dann unsere Hardcore-Flieger, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Wir haben eine Asphaltbahn, da ist alles gut, aber ich komme jetzt seit dem Oktober nicht mehr geflogen, zurück an den Flugplatz, komme an die Maschine. Die Maschine wurde in der Zeit bewegt, also nicht so wie diese Cessna, von der wir gerade gesprochen haben. Worauf sollte ich da trotzdem achten? Also sagen wir, die Maschine hat sogar noch eine Wartung hinter sich gehabt oder sonst was. Gibt es da irgendwas, worauf ich dann besonders achten sollte?
Naja, also da ist eigentlich, wenn der Flieger regelmäßig geflogen wurde, würde ich sagen, ist nichts anderes wie normal immer. Mhm. Also da ist, also wenn ich halt jetzt längere Zeit nicht geflogen bin und will dann wieder mal mein altes, also man hat sich dann meistens so wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Meistens ist es auch beim Fliegen so, du steigst dann eigentlich ein und es passt wieder alles. Nichtsdestotrotz würde ich durchaus jetzt beim Anfang immer mal wieder so die heißgeliebte Checkliste zur Hand nehmen und wirklich Punkt für Punkt durchgehen. Und es ist auch so, dass gerade den Vielfliegern oftmals die Kleinigkeiten, die vielleicht nicht in Ordnung sind, gar nicht so auffallen, weil man nimmt das da, die Bremse, ja, da musst du mal kurz ein bisschen pumpen, damit die wieder richtig funktioniert. Sowas erlebt man dann schon mal im Verein, ne? Oder irgendwo ein Transponder, der oder irgendwie, ah ja, da war auch irgendwas, aber brauche ich, dann habe ich sowieso immer aus. Also irgendwie diese Geschichten da, da gibt ja diese Liste da hinten drin, normalerweise in Flugzeugen Hold Item List, wo man auch eintragen sollte. Also bin ich ein ganz großer Freund, auch im Bordbuch einzutragen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann sagt zwar mancher Vereinsvorstand oder mancher Betreiber, ja, das macht einen schlechten Eindruck, wenn da was steht und das wollen wir nicht in unseren Bordbüchern. Aber sage ich, nee, aber der Nächste muss doch lesen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Und jemand anderes zeichnet ab, jawohl, das ist nicht in Ordnung, aber das habe ich mir vorgemerkt für die nächste 50er oder 100er Stundenkontrolle. Und dann wird Fliegerei auch wieder sicherer, ne? Dass man eben sagen kann, pass auf, es gibt wirklich auch Dinge, wo man sagt, pass auf, das ist absolut nicht sicherheitsrelevant. Aber es sollte halt jemand, der davon was versteht, auch abzeichnen und sagen, jawohl, das wird zurückgestellt bis eben zur nächsten Kontrolle.
Wenn man so ein Technikbuch mit dazulegt, bist du davon ein Freund oder sagst du, nee, das soll schon wirklich ins Bordbuch rein?
Naja, es gibt ja diese Liste, die im Bordbuch hinten lose drin liegt. Und dann gibt es ja im Bordbuch diese Spalte mit den Bemerkungen.
Ja.
So, und das ist natürlich ein Verfahren, dass man kann das eine, das andere oder eben beides wählen, ne, dass man eben weiter was einträgt. Ja, aber wichtig ist nur, dass es irgendwo eingetragen wird, damit nicht der Nächste plötzlich in irgendeine Situation reinrauscht. Ne.
Okay.
Gut, also Technik haben wir Haken dran. Läuft. Jetzt gibt es ja noch den anderen Part, der beim Fliegen wichtig ist, ich als Pilot. Was sollte ich, bevor ich überhaupt zum Flugplatz gehe, mal über mich nachgedacht haben oder sowas? Was ist das, was ich vorher schon machen kann, um wieder reinzukommen?
Also ich bin, das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören oder vielleicht auch fast ein bisschen spießig, aber so ein bisschen mentales Training zu Hause, inklusive so ein bisschen Struktur in den eigenen Kulturbeutel bringen, sprich die Pilotentasche, das ist schon wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die so eine Pilotenkoffertasche oder was ich hier mitgebracht habe so sehe, dann sieht es manchmal so aus wie, entschuldigt bitte Mädels, wie in der besten Damenhandtasche, Big Wooling. Und da sind dann alte Batterien drin, da sind alte, nicht mehr funktionstüchtige Kugelschreiber drin, der Block ist abgerissen. Naja, also da kann man durchaus mal sagen, einmal alles auf den großen Tisch auskippen, aussortieren, auf Funktionalität prüfen. Die Batterien aus den Taschenlampen, die man im Winter beim Nachtfliegen gebraucht hat, sind auch aufgebraucht alle. Also kaufen wir jetzt wieder neue oder auch nicht, warten bis zum Herbst, machen es dann wieder auf die Checkliste. Ne? Dann tauchen plötzlich meine Luftfahrerkarten auf. Ah, klasse, toll. Von welchem Jahr sind die? Von 1988. Schlechte Idee. Also das heißt, da gibt's immer im März bei der Flugsicherung diese neuen Blätter. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr heute mal von irgendeinem Sheriff angehalten werdet und müsst nachweisen, dass ihr aktuelle Karten dabei habt oder mal ein Update-Zeichen auf dem iPhone, dass es auch wirklich durchgeführt wurde. Da kann man schon mal lange Gesichter auch bekommen. Genauso kann ich zu Hause mal kurz meine Papiere durchchecken. Ist die ZIRP noch gültig? Ist ein häufiges Thema. Wenn da als Tipp, die muss ein Vierteljahr vor Fälligkeit beantragt sein, damit man auch weiterfliegen darf. Heißt im Prinzip so 4 Monate vor Fälligkeit einen Antrag stellen und wenn der dann nicht rechtzeitig zurückkommen sollte, dann einfach kann man trotzdem weiterfliegen. Das ist so ein kleiner Tipp. Ne? Medical ist ein Thema. Es sind so viele Daten, die man eigentlich wissen muss als Pilot. Also die Behörde setzt mal voraus, du weißt das. Aber die Praxis zeigt halt, dass es manchmal einfach gar nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Der eine fliegt mit dem Lapel, dann wie sieht's da aus mit den letzten 12 Monaten? Wie sieht's aus mit der 90-Tage-Regel? wen darf ich denn überhaupt an meine Seite nehmen? Darf ich überhaupt jemanden mitnehmen, wenn ich jetzt nach mehr als 90 Tagen das erste Mal wieder fliege? Das sind alles so eine Themen, wo man sich halt im Vorfeld schlau lesen kann und sich ein bisschen Variante A, B, C zurechtlegen kann. Und wo man auch an seinen eigenen Sicherheitsappell vielleicht appellieren muss, sagen, pass auf, Junge, ich will auf jeden Fall jetzt erstmal wieder nach 3, 4, 5 Monaten mit einem Fluglehrer fliegen. Mhm. So, natürlich zählen die Starts nicht zu den 3 Starts, die man eben anrechnen kann auf die 90-Tage-Regel. Aber wenn der Fluglehrer dabei ist und sieht, jawohl, das passt, dann wird er womöglich nach 3 Starts auch aussteigen und sagen, okay Junge, jetzt magst du nochmal 3 unter Aufsicht, und auf einmal hat man die Voraussetzungen eben wieder erfüllt. Die Tage bin ich oft gefragt worden, kann auch ein Kumpel mitfliegen? Naja, ein Kumpel kann natürlich mitfliegen, in Anführungszeichen, wenn der auf der richtigen Seite oder mit Ermächtigung des Halters auf der richtigen Seite des Flugzeuges sitzt. Also das heißt, wenn der natürlich rechts sitzt als verantwortlicher Luftfahrzeugführer und der Halter des Flugzeuges sagt, ja, also das Handbuch gibt es auch her vom Flugzeug, der darf auf der rechten Seite sitzen, dann ist der Verantwortliche. Das nützt mir aber auch noch nichts. Ich gebe aber dafür auch den Tipp wieder, dann nimmt er bitte einen Zettel, schreibt es auf. Verantwortlicher für die nächsten 3 Landungen ist der Herr XYZ. Er sitzt auf der rechten Seite, weil wenn der Flieger verbogen am Ende von der Bahn liegt und so ein Zettel ist nicht da, sagt der zu Recht, na, ich war ja nicht verantwortlicher, sondern der links war es dann gewesen. Also das ist immer wieder so ein Ding, wo man halt gucken muss. Und dann gibt es halt Vereine, die sowas sauber regeln. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, Gott, setz dich halt rein und flieg. Und dann ist eben auch das Thema Geld sparen an der Stelle halt falsch, weil das ist was, was der Sicherheit dient, und auch wenn nichts passiert, die Versicherungsprämien unten bleiben und wir einfach einen sicheren Flugbetrieb damit eben gestalten. Also von der Seite her, Übung macht den Meister, und wie gesagt, der eine geht nach dem Frühjahr, nach dem Winter, im Frühjahr in den Flieger rein und fliegt gleich so weiter, und der andere merkt halt, oh, ich bin ein bisschen eingerostet, ich brauche ein paar Runden mehr. Und das ist, glaube ich, gut investiertes Geld, wenn man da einfach mit dem verantwortlichen Fluglehrer einfach erstmal ein paar Runden dreht. Oftmals ist es auch so, dass du erstmal wieder eine viertelhalbe Stunde in der Luft ein bisschen Airwork machst, bevor du dann direkt in das Start- und Landegeschäft einsteigst.
Definitiv. Also nicht nur mental sich ein bisschen neu sortieren zum Frühjahr, sondern auch, was du jetzt gerade gesagt hast, die Pilotentasche mal neu sortieren, genau. Und auch den ganzen Bürokratie-Mist, also der da hinten dran hängt. Ne?
Genau, also einfach mal wirklich so sagen, ey, was ist in dem Jahr fällig? Ich kann ja auch gucken, was habe ich vor? Mensch, im Mai wird jetzt meine Klassenberechtigung SEP fällig. Dann kann ich ja schon mal hergehen, kann nachreden, habe ich denn eigentlich die 12 Stunden in den letzten 12 Monaten so geflogen, in den letzten Monaten Vorfälligkeit dann voll, oder brauche ich eine Befähigungsüberprüfung, oder muss ich noch schnell 3, 4, 5 Stunden fliegen? Das kann ich zu Hause machen. Da muss ich nicht am Flugplatz dann, wenn der Flieger schon vorrollt von meinem Vorbesitzer, dann anfangen zu überlegen, was ist denn los? Und das kann zu Hause schon sein, dass ich zu Hause checke und sage, oh, Klassenberechtigung letzten Monat abgelaufen. Aber in der Regel steigt man halt dann ein und macht das hinterher und dann sagt man, oh, ich hätte ja gar nicht fliegen dürfen. Und das ist natürlich dann doppelt tragisch. Und diese ganzen Programme, die es heute so gibt, im Bereich von, da gibt es also unterschiedlichste Programme, wo man sich so erfassen kann, ob das jetzt dieses Airport Infodesk oder ist, oder ob das dieses Vereinsflieger ist oder so. Die Dinger sind halt nur so gut, wie sie auch gepflegt werden. Mhm. Also so mal gelegentlich auf eine Pappe schauen und zu gucken, wie es ausschaut, ist schon auch wichtig. Ne? So, und das kann man eben zu Hause machen. Genauso kann ich zu Hause überlegen, hey, Wetterbeobachtung. Ne? Und natürlich, jetzt war es Wochen, Monate lang grau, trist, Schnee und alles Mögliche. Und auf einmal wird es blauer Himmel, warm, 15 Grad, 20 Grad, und jeder will natürlich automatisch zum Flugplatz. Ne? Und diese Hektik, die würde ich sagen, Ruhe bewahren, oberstes Gebot in der Fliegerei, heißt nicht die Theorie jetzt irgendwo ganz komplett nur noch sich der Theorie zu widmen, aber zumindest zu Hause sagen, ich mache mal da so ein bisschen gedanklich, einfach gehe ich es mal durch, was habe ich am Flugplatz vor. Nächstes Thema, für mich immer ganz wichtig, liegt gerade hier so schön parat, Kopfbedeckung, Ne, wenn er heute irgendeinen Tiefdecker fliegt mit einer Glassichthaube oben drüber, die Sonne knallt rein. Wir sind es den ganzen Winter nicht gewohnt, Sonnenbrille. Mhm. Das ist einfach was extrem Wichtiges, dass man eben da auch dran denkt, ne? Dass man da eben die Ausrüstung dabei hat und nicht plötzlich schon beim ersten Flug wieder merkt, oh, jetzt war es irgendwie zu viel. Mhm. Und man muss sich insgesamt einfach fit fühlen, gesundheitlich fit fühlen. Ja, dann wird es auch was mit der neuen Flugsaison.
Das ist ein tolles Stichwort. Zu dir kommt ein VFR-Pilot, der jetzt seine Berechtigung auffrischen möchte und jetzt der wirkt fahrig auf dich. Der hat Stress, der hat schlecht geschlafen. Was machst du mit dem, Thomas?
Naja, das ist immer wieder so eine Geschichte. Das ist nicht mal eine Suggestivfrage bei mir, weil ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die in so einer beruflichen Zwangssituation sich eine Stunde rausschneiden irgendwo, um mal eben schnell irgendwo einen Checkflug zu machen. Und jetzt kommt es immer darauf an, wie gut kennst du denjenigen? Es gibt Leute, wo ich sagen kann, die man kennt, wo man weiß, die fliegen nicht alleine. Also Beispiele sind, du hast irgendwie so eine Klassenberechtigung, die läuft just im Endmorgen ab und du fliegst mit jemandem, der aber womöglich die letzten 12 Monate nicht geflogen ist. Das ist eine Gewissensfrage, das muss jeder für sich selber beurteilen als Lehrer. Du hast eine Momentaufnahme, das kann sein, dass der da gut performt, das kann aber auch sein, dass der einen miserablen Flug ablegt. Bei einem miserablen Flug ist es auch klar geregelt, da wird niemand sagen, du pass auf, und es ist ja auch kein Beinbruch, wenn jemand heute mal die Klassenberechtigung nicht besteht bei so einer Befähigungsüberprüfung. Denn das EASA-System, die Lizenz ist lebenslang gültig. Und du machst halt dann nochmal eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer. Und dann musst du halt eine neue Lizenz dir ausstellen lassen. Also nicht eine neue, in dem Fall wird es eine neue Lizenz mit einer neuen Berechtigung, weil Erneuerungen dürfen bei den Landesluftfahrtbehörden eben nicht durch den Prüfer durchgeführt werden. Anders beim Luftfahrtbundesamt. Da dürfen Erneuerungen in die Lizenz eingetragen werden. Also wer da eine Lizenz hat, da arbeiten wir auch gegenwärtig dran, das noch für die Landesluftfahrtbehörden anzupassen. Aber ja, das wird halt alles noch ein bisschen dauern. Ne? Im Moment muss man halt sagen, okay, dann hat er halt einfach verloren an der Stelle. Ich hatte auch mal jemanden bei mir als Prüfer aus dem Prüfertagebuch berichtet, der war viele Jahre im Ausland, kam zurück und der wollte direkt mit mir einen Checkflug machen. Und der hat noch die alten Transponder-Codes 0021 und so weiter im Kopf gehabt. Da habe ich mir schon gedacht, oh weh, er ist nicht geflogen hier in Deutschland. Und das Ganze endete bereits bei der Vorflugkontrolle und beim Motoranlassen, weil er dann die falsche Checkliste von der Diesel-Cessna dabei gehabt, anstatt von der Vergaser-Cessna, hat den Motor logischerweise nicht zum Laufen gebracht. Da habe ich gefragt, ob er denn überhaupt weiß, was für ein Motor da vorne drin ist. Wer weiß nicht mal, was in seinem Auto für ein Motor ist, war die Antwort. Und dann sage ich natürlich als Prüfer, du, pass auf, unter den Voraussetzungen brechen wir jetzt hier ab. Das bringt dann gar nichts. Ne? Also von der Seite her, zurück auf deine Frage, Fahrigkeit, das ist halt die Situation im Moment. Ne? Also wenn jemand halt am Boden schon extrem verunsichert ist, dann sage ich auch, du, was wird es heute? Ne? Oder soll das noch was werden? Aber auch nicht jetzt unter dem Aspekt Vorwurf, sondern unter dem Aspekt, hey, pass mal auf, wir sind ein Team, wir sind eine Crew, wollen wir uns das jetzt gegenseitig antun oder wollen wir vielleicht dann einfach mal sagen, wir gehen das nochmal in aller Ruhe an. Und es sind oft diese kleinen Dinge, eben im Cockpit sich wohlzufühlen, wo das schon losgeht. Und das kann ich nicht, wenn ich unter Zeitdruck irgendwie bin, dass ich mich erstmal wieder reinsetze, ein bisschen mich mit der Umgebung vertraut mache, dass die Wege, die Richtungen, die Hebelchen richtig erreichbar sind, dass ich eine Checkliste ordentlich lesen kann. Ne? Das gehört dann alles so ein bisschen mit dazu und da bin ich ein Freund davon, dass man das halt in aller Ruhe angeht und nicht irgendwo mit dem Erfolgsdruck. Naja, und was hat jemand davon? Ich meine, natürlich kann man heute auch eine Prüfung schnell mal eben irgendwie, komm, machen wir mal eben, fliegen eine Stunde, bügeln wir Luft und dann kommst du zurück und du weißt, der fliegt eh nicht mehr und woanders gehst du davon aus, wird er eh nochmal ausgecheckt und dann merkt der andere ja dann dort, dass er nichts kann. Aber das ist der falsche Ansatz. Weil du brauchst eigentlich jemanden als Luftfahrer, der wirklich in der Lage ist, das Luftfahrzeug so zu führen, wie es eben auch vorgesehen ist.
Bei uns im Verein ist das so, dass es vorgegeben ist, dass wir bis zum Ende des März einen Checkflug mit Fluglehrer gemacht haben. Und zwar immer jedes Jahr mit einem unterschiedlichen, damit wir nicht irgendwo gemütlich Kaffee trinken fliegen. Würdest du das ganz generell empfehlen, so einen Checkflug am Anfang des Jahres mit einem Fluglehrer, oder ist das übertrieben?
Nee, ich glaube, dass es sogar auch ein sehr guter Ansatz ist, und noch ein besserer Ansatz ist, mal andere Fluglehrer kennenzulernen, weil natürlich der Kumpel, den man so kennt, der wird immer im Interesse der Freundschaft entscheiden. Und das ist eine Unterstellung, aber leider oft wahr. Und das andere Thema ist, dass halt jeder Fluglehrer, wie ich es vorhin erwähnt habe, so eine eigene Note hat. Und man kann irgendwo von jedem mal irgendwo was lernen. Das muss nicht immer unbedingt richtig sein, was man dabei gelernt bekommt, aber es ist zumindest mal ein anderer Point of View. Mhm. Also wenn man das halt so beurteilen kann. Und wenn du halt heute mal so stille Maus wärst in mancher Fluglehrerbesprechung, dann würdest du wissen, dass auch diese Fluglehrer nicht unfehlbar sind. Ich hatte ja früher selber auch immer vor Fluglehrern hatte ich eine wahnsinnige Angst. Also das geht ja heute noch vielen Piloten so, die denken, oh, Fluglehrer ist wie Gott in Weiß, so ein Doktor, ne? So der, oh mein Gott, nee, ne? Und dabei sage ich auch immer, nee, die tragen genauso ein weißes Hemd auf dem letzten Weg oder wie auch immer. Nein, das ist komplett, macht euch los davon. Also das ist halt, das gibt halt sicherlich auch diese alten Altherren-Fluglehrer, die so mit erhobenen Zeigefingern, aber selbst das hat auch was, weil diese Ordnung in der Fliegerei, diese fliegerische Disziplin, ich nenne sie mal so, die manchmal so ein bisschen verwässert heutzutage, die wird ja von einem alten Fluglehrer vielleicht anders beigebracht, was sich anfühlt wie ein kratziger Pullover, was aber in der Fliegerei wichtig ist, dass man sich an alte Dinge auch besinnt, weil die sind teilweise, jetzt benutze ich dieses ganz unangenehme Wort, mit Blut geschrieben, die Geschichten teilweise, die dahinter stecken. Und da kann so ein alter Fluglehrer manchmal einfach schon mal mehr aus seinen eigenen Flugbüchern und Erfahrungen erzählen, als vielleicht irgendein Junge, der sagt, ach komm, geht schon irgendwie. Mhm.
Das glaube ich. Das ist ja einer von Fritz' Lieblingssprüchen, was einer unserer Fluglehrer immer sagt, schlampig wird's von alleine.
Genau.
Ne, wenn du das von Anfang an gleich ganz stringent eingetrichtert bekommst, dann wird es trotzdem am Ende noch schlampig. Aber besser ja, so mit einem hohen Level anfangen. Ne?
Thema Wetter könnte man noch ansprechen, fällt mir gerade so ein, weil natürlich auch oft so ist, du bist jetzt, keine Ahnung, es fängt am Mittwoch an, schön zu werden, und dann wird's Mittwoch ist toll, Donnerstag ist toll, Freitag ist toll, Samstag früh ist noch toll. Samstagnachmittag, wo du einen Flugtermin hast, kommt der Seitenwind nicht von vorne. Und auf einmal ist es böig und du hast 20, 25 Knoten von links. Und aber der Flieger ist nur frei von 14 bis 16 Uhr. Danach kommt der nächste. So, und da muss man halt auch klipp und klar sagen, dass es vielleicht eine dumme Idee ist, wenn man eben jetzt ein Viertel, ein halbes Jahr nicht geflogen hat, gleich bei bockigem Seitenwind wieder loszulegen. Weil, ja, selbstredend, das kann gut gehen, das muss aber nicht gut gehen.
Das stimmt. So ging es uns heute. Eigentlich wollten wir ja hierher fliegen nach Hildesheim, aber dann habe ich nach dem Wetter geguckt und in Stade hatten wir 20 Knoten Seitenwind und gleich zieht noch eine Front durch und da habe ich gesagt, nee, da fühle ich mich noch nicht wohl. Da muss ich mehr Stunden gesammelt haben, dass das auch funktioniert oder auch meine Limits für immer übersteigt. Jetzt machen wir mal den nächsten Schritt. Wir haben den ersten Flug gemacht mit Checkflug und so weiter, aber ich bin ja noch nicht Strecke geflogen. Gibt's da noch irgendwas, was ich beachten muss, wenn ich weiter weggehe als nur die paar Platzrunden?
Naja, also was halt im Frühjahr immer so ein Thema ist, also generell das rein Flugpraktische, das ist immer so ein Thema, wo sich jemand fragen muss, kann ich's wirklich? Oder bin ich nur überzeugt davon, dass ich es kann? Also diese drei Platzrunden können fürs Ego schon mal wieder die Brust schwellen lassen. Es kann aber auch wirklich sein, dass du nach drei Platzrunden eigentlich, naja, so okay, ich habe es geschafft und schnell einen Flieger wieder in die Halle schieben. Und für so einen Fall würde ich sagen, dann mach doch einfach nochmal, wenn du, die Energie ist durch an dem Tag. Ich würde jetzt niemandem sagen, wenn er dann drei Platzrunden so mit zitternden Knien, dann ist auch genug. Aber beim nächsten Mal macht schon wieder viel mehr Spaß. So, das heißt, man muss diese Leistung auch wieder ein bisschen aufbauen. Also das ist ein Thema. Also das heißt dann, ich muss nicht gleich auf Strecke fliegen. Ich kann auch erstmal sagen, ich möchte meine fliegerischen Fertigkeiten wieder auf ein hohes Niveau bringen. Ich mache neben den Platzrunden nochmal die ein oder andere Ziellandeübung. Und wenn ich mich so richtig fit fühle, dann gehe ich auch mal wieder über Land. So, wenn man jetzt heute, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Herfahren, habt ihr mal ein bisschen links und rechts auf die Vegetation geschaut?
Nee, ich habe mich mit den Autofahrern rumgestritten.
Ja, so. Okay, aber ich bin zufälligerweise gestern ein bisschen Cross-Country gefahren und da ist mir aufgefallen, dass halt diese ganzen Äcker noch ziemlich weich und matschig sind. Und das sollte man generell beim zum Flugplatz fahren immer machen, dass man mal so guckt, Mensch, was wäre denn, wenn heute der Motor ausfällt und ich müsste da auf dem Acker bei die Kühe gehen? Was macht denn der Untergrund? Was macht denn das, der Acker vom Bauern? Wie hoch ist der bebaut mit Mais? Was ist überhaupt so los? Ne? Und das ist halt im Frühjahr besonders wichtig, wenn halt viele Regenfälle, der Boden, das Schnee ist weggetaut oder so, dass man da halt irgendwelche Pfützen hat und wenn dann so weicher, moddriger Boden ist und man landet da dann im Notfall rein, endet das meistens auch womöglich mit dem Überschlag. Ne? Oder mit irgendwie, auf jeden Fall, das muss nicht unbedingt immer gut ausgehen.
Das ist ein guter Tipp, dass man das erstmal auf dem Schirm hat, weil habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Gerade bei uns so ist das eigentlich ein ziemliches Thema, weil wir haben einen schlechten Boden bei uns in der Lüneburger Heide, da wo ich zu Hause bin. Und da steht auch mal schnell gerne das Wasser. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ist nicht verkehrt. Muss ich mal aufhören, mich mit irgendwelchen Transportern auf der Autobahn anzulegen, sondern einfach mal mehr in die Landschaft schauen.
Genau. Thomas, du hast es gerade schon erzählt bei dem einen Beispiel mit dem Kollegen, der dir einen alten Transpondercode einrasten wollte. Jetzt passiert das ja auch gerne mal über den Winter, dass die DFS sich irgendwas Neues ausgedacht hat. Es gibt jetzt auf einmal wieder reaktivierte Tiefflugzonen und sonst was Neues in den Karten. Was für Möglichkeiten habe ich als Pilot, mich, bevor ich ins Flugzeug gehe, mal mit den neuesten Regelungen und sonst was auseinanderzusetzen?
Ja, also die Verbände, egal ob es jetzt AOPA oder DAEC ist, die bieten ja regelmäßig solche Schulungen an. Also ich weiß ja, der Herbert Goldbach zum Beispiel, der macht das seit Jahren ja, diese Luftraumänderungen für Luftfahrerkarten, die da so anstehen. Und dann gibt es von der Flugsicherung, ich bin selbst morgen beim Flughafen Hannover, da macht der Tower immer so eine Veranstaltung für VFR-Piloten. Das findet morgen von so 11 bis 15 Uhr statt. Und das sind so Sachen, wo man halt auch in der Community sich hilft. Ich selber gebe auch manchmal Seminare zum Thema Flugsicherheit, wo mich Leute buchen am Wochenende auf dem Flugplatz irgendwo außerhalb von Niedersachsen in dem Fall, weil ich habe da immer so eine kleine, manchmal so eine Interessenskollision mit dem Hauptjob. Aber nichtsdestotrotz ist es eben sowas, wo man sich halt selber auch über solche Veranstaltungen fit halten kann. Ein ganz großer Tipp von mir ist immer, es gibt ja meistens eben jetzt in den Wintermonaten diese sogenannten Fluglehrer-Auffrischungsschulungen, wo jeder Fluglehrer alle 3 Jahre hin muss. Nicht selten sind Flugschulen, die sowas mitveranstalten, auch offen für andere Piloten, also für Nicht-Fluglehrer, daran teilzunehmen als stilles Mäuschen oder auch als aktiver Teilnehmer mit Fragestellung und so weiter. Und da kannst du auch sehr viel Saft ziehen für deinen eigenen fliegerischen Werdegang, weil du halt immer von einer ganz anderen Perspektive diese Neuerungen oder generell auch die verschiedenen Themenbereiche gezeigt bekommst.
Ich möchte nochmal so ein bisschen da bleiben, wo du eben aufgehört hast, drüber zu sprechen, diese eigenen Grenzen. Der Pilot, der jetzt mit dir die 3 Platzrunden geflogen ist, dann schickst du ihn alleine auf die 3 Platzrunden. Oh, du bist vielleicht der Meinung, ist nicht so gut. Jetzt überschätzt er sich aber komplett selber, weil er es vielleicht gar nicht richtig sieht und sagt, oh, ich bin tippitoppi fit. Aber der Thomas Schütthoff sagt halt, nee, setz mal deine Grenzen nochmal ein bisschen enger. Wie geht man mit so jemandem um, der das vielleicht nicht sieht, mit einem Piloten?
Naja, also erstmal ist es so, wenn, also ich würde jetzt diese 3 Runden, das müssen ja nicht immer nur 3 Runden sein. Das ist ungefähr so, wenn du heute einen Flugschüler übernimmst, wo der Ausbildungsleiter zu dir sagt, du pass mal auf, der ist jetzt, hat alles, alle Voraussetzungen erfüllt zum ersten Alleinflug und du startest mit dem. Und du fliegst mit dem 3 Runden, du sollst als Lehrer da ja wenig sagen und dann landest du und dann sagst du zu dem, na, was sagst du selber? Und dann sagt derjenige, ne, das wird heute nichts. Sag ich, okay, kam aus deinem Mund, bin ich auch der Meinung. Und jetzt lass uns mal in die Cafeteria gehen und lass uns mal über die letzten drei Platzrunden reden. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. So, und die Zeit muss sein. Und wenn natürlich, du kannst nie hinter die Kulisse von irgendeinem Menschen schauen. Du hast Menschen, die kommen vom Job total überarbeitet, haben einen Kopf noch sonst wo, aber nicht im Cockpit. Du fliegst mit denen drei Platzrunden, das geht technisch, mechanisch einigermaßen gut. Dann musst du als Lehrer halt überlegen, ob du sagst, ja, den lässt du jetzt drei Platzrunden noch fliegen. Oder du sagst in irgendeiner Art und Weise, du pass auf, die drei Platzrunden, die waren schon mal nicht schlecht. Aber das geht noch ein bisschen besser. Es ist besser, als zu sagen, die drei Platzrunden waren miserabel. Also ist immer eine Frage auch der Sprache des Fluglehrers. Und wie sage ich es meinem Kind? Möglichst, dass er nicht gleich in sich, der spinnt ja, nee, das war doch viel besser und alles Mögliche. Und da sage ich auch immer, 3, 4, 5 Platzrunden geht's noch. Ah, ich bin eigentlich am Ende, ja, spüre ich auch. Dann halt mal kurz in die Kneipe, einen Kaffee trinken, Füße vertreten. Und danach wollen wir nochmal, ja, und meistens ist danach der Knoten auch geplatzt, weil es einfach auch so eine Art der Taktik ist eben, man kann nicht sagen, jetzt ich presse jetzt jemanden rein in 5 oder in 10 Platzrunden am Stück, sondern es muss dann einfach auch wirklich in sich spürbar sein, dass ein Leistungsfortschritt da ist. Und wenn der an dem Tag nicht erfüllt ist, dann magst du halt, brickst du halt, es kann auch immer sein, dass einer sagt, du nach 2 Platzrunden, oh, das wird heute überhaupt nichts. Sag ich, sehe ich auch so. Dann stellst du den Flieger wieder zurück und eine Woche später triffst du dich wieder und auf einmal klappt es wieder. Also das ist immer so eine Sache, wo der Fluglehrer gefordert ist, das zu erkennen und nicht einfach nur so diese drei Platzrunden, diese in Anführungszeichen drei Platzrunden halt der Form halber erfüllt sind, sondern da wird jeder Vereinsbetrieb und jeder gewerbliche Vercharterer Interesse haben, dass die Flugzeuge eben sicher bewegt werden und entsprechend halt die ein oder andere Landung mehr schon nochmal Sinn macht.
Also das Gesamtkonzept muss einfach stimmig sein. Ja. Ne? Okay, gut.
Sehr gut. Bevor wir zu dem nächsten Block kommen, der noch abschließend kommt, hast du noch irgendwelche Tipps jetzt direkt für den Start ins neue Fliegerjahr, die wir noch nicht besprochen haben?
Ich soll immer freuen, Spaß haben, Lächeln im Gesicht haben. Das ist häufig auch, was ich als Lehrer beim Landen sage, gerade beim Anfang des Jahres, da guckst du dann so mal links rüber im Endanflug, kurz vor der Schwelle und die Leute sitzen so ganz verkrampft, du siehst die Knochen, wie sie aus den Händen rauskommen. Da sage ich, hey, es darf auch bei dieser Landung gelacht werden. Und dann fangen die Lachen an und das macht dann immer total Spaß, einfach, hey, und dann wird die Landung auch anders, ne? Aber es ist also ein bisschen auf die Landebahn zu steuern, ne? Also das heißt, nee, wir wollen alle Spaß haben, wir wollen alle gesund bleiben, ne? Und deswegen muss halt einfach in dem Cockpit eine gute Stimmung, frische Frühlingsluft rein und ja.
Das macht man am besten mit deinen fliegenden Kisten mit offenem Fenster.
Vor April, Ende April, Anfang Mai, wenn es nicht wirklich deutlich über 20 Grad ist, macht man das auch damit nicht. Nein.
Was kann ich denn im Winter machen, damit ich besser in die Saison starte? Also dieses Thema Chairflying und mentales Training und sowas, da nochmal einfach vielleicht 1, 2 Tipps, was ich im Winter machen kann, während ich nicht aktiv im Cockpit sitze.
Jetzt sind wir doch schon im Frühjahr, was soll ich denn im Winter noch machen?
Naja, der nächste fliegen. Winter kommt.
Der nächste Winter kommt.
Naja, oh, man ist seiner Zeit voraus.
Also die Frage ist halt immer, für mich ist immer so ein Thema, wie kann ich mich weiterbilden in der Fliegerei? Das kann sein Nachtfliegen, das kann aber durchaus auch sein, einen Horizont zu erweitern, doch vielleicht mal in die mittlerweile verunreinigten Staaten zu fliegen darüber und einfach mal in Amerika, in Florida irgendwo mal komplett einfach das Szenario zu ändern. Einfach mal was ganz anderes zu erleben, einfach Horizonterweiterung. Ne? Und wobei ich auch immer sage, also ich sage das seit vielen Jahren, nicht weil ich im Verein da groß geworden bin mal und im Winter eh nicht fliegen konnte, aber diese Pause, die man im Winter hat, die ist eigentlich auch echt manchmal oder größtenteils toll, weil man kann sich dann wieder aufs Frühjahr freuen, wenn man das erstmal wieder einsteigt. Also diese Qualität dann wieder loslegen zu können und zu dürfen, ist einfach eine wesentlich größere, als wenn man eben so 365 Tage im Jahr fliegt. Ne? Ich meine, natürlich ist dann manchmal, denkt man auch so, oh, so schönes Wetter. Und ja, aber manchmal ist es auch besser, ein bisschen ja, sich auszuruhen. Mhm. Ne? Und natürlich kann man sich quälen mit irgendwelchen Navigationsaufgaben, man kann sich quälen mit irgendwelchen Beladeberechnungen von Flugzeugen, wobei das gar nicht mal so dumm ist, das zu machen, weil ich sehe immer wieder, ich bin in ziemlich vielen nicht Foren, davon halte ich nichts, weil da oftmals irgendwelche Halbwahrheiten zum Viertel der Wahrheit der halben Wahrheit weitergegeben werden. Was aber interessant ist, ist, wenn man auf verschiedenen so Facebook-Community-Seiten ist, wie Aviation Safety, beziehungsweise diese ganzen Unfälle. Die Amerikaner sind relativ schnell mit Zwischenberichten. Also schnell heißt oftmals innerhalb von 8 bis 14 Tagen, wenn irgendein Unfall passiert ist. Und dann kann man schon mal lesen, was so das Thema war. Zum Beispiel Benzinverschmutzung, zu wenig Benzin. Unlängst habe ich einen Unfall gelesen, wo eigentlich ein ATPLer mit Zehntausenden von Stunden, aber nur 200 auf SEP, aber auch Fluglehrer mit einer Piper Comanche gestartet ist. Die hat 6 Sitzplätze. Aber wenn man das nachrechnet, nicht für 6 Erwachsene. Mhm. Also wenn du da noch ein bisschen Benzin dabei hast, dann ist das einfach alles zu spät. Und dann gibt es ja diese verschiedenen Schwerpunktlagen. Die deutlich schwierigere ist die hintere. Und dann haben die in dem Fall noch 30 Grad Außentemperatur gehabt, dichte Höhe. Und wenn man diese Szenarien alle mal nicht unter Zeitdruck, sondern für sich mal richtig verinnerlicht, was wirkt denn auf so ein Flugzeug alles so ein, dass es überhaupt oben bleibt und damit es auch oben sicher geflogen werden kann. Mhm. Geschwindigkeit. Man kann sich dann mal Szenarien zurechtlegen. Hey, wenn ich jetzt so und so anfliege, mit der Geschwindigkeit, was passiert? Bestes Gleiten oder geringstes Sinken, je nachdem, wann wähle ich welche Geschwindigkeit für welches Szenario aus. Und dann kann man, das habe ich auch schon erlebt, dass sich Leute über den Winter irgendwelche eigenen Checklisten gebaut haben. Mhm. Notfall-Checklisten oder auch Checklisten generell. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann gut sein, das kann aber unterm Strich auch gefährlich sein. Da muss man einen Lehrer zur Hand nehmen und sagen, du schau mal drüber, ich habe mir das so und so zurechtgebastelt. Nicht selten erlebt man dann auch in den Sätzen Thomas Schüttorf, oh, was hast du denn da gemacht? Nee, das sage ich so nicht, aber zumindest sage ich, na, denk mal drüber nach, wenn du das jetzt so und so machst, was passiert dann und dann? Also das heißt, das kann man ja auch erklären, warum man das nicht für ganz so vielleicht schlüssig oder gut findet, ne? Aber generell gibt es da viele Möglichkeiten, sich so ein bisschen den Winter auch damit zu beschäftigen.
Um dann wieder die Fliegersaison genießen zu können.
Genau.
Das glaube ich auch. Thomas, was würdest du dir von uns VFR-Piloten wünschen, dass wir dann doch öfter tun sollten, außer den Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast? Einfach, dass man da drin bleibt, was vielleicht auch den großen Unterschied macht.
Ja, also ich glaube schon, dass es Sinn macht. Also erstmal bin ich selber erklärter VFR-Pilot, nicht uns, sondern uns. Ich bin auch rein VFR unterwegs mein ganzes Leben. Und das Thema ist halt immer wieder so diese Situational Awareness, also dass du wirklich auf das Unerwartete im Prinzip richtig drauf reagierst. Da ist eben zum Beispiel so wichtig, dass eine Pilotentasche auch aufgeräumt ist, dass ich, wenn ich was dringend brauche, sofort da reinlangen kann. Sauberes Cockpit, aufgeräumtes Cockpit meine ich damit, dass ich wirklich weiß, es ist nicht irgendwie Bums, alles total wuselig. Für mich ein ganz zentrales Thema ist die Luftraumbeobachtung. Die kommt viel, viel, viel zu kurz. Wir sind, wenn man sich überlegt, früher hat man die Karte auf dem Schoß gehabt. Man hat bei einer Flugprüfung so alle 5 Minuten seinen Strich gemacht, hat runtergeschaut und jawohl, Auffanglinie, zack, hat mitgeschrieben, mitgelockt. Das müssen wir heute alles nicht mehr durch diese modernen GPS. Was aber passiert ist, dass halt Leute mit 2 oder 3 GPS fliegen, die sie gegeneinander aufeinander abstimmen. Und der Kopf ist unten. Und in der Zwischenzeit fliegen draußen links und rechts 5 Flugzeuge vorbei.
Ja, aber dafür bin ich ja bei FIS. Das ist, Experte sagt mir dann Bescheid, ne?
Ganz genau, der sagt dir garantiert Bescheid, genau.
Ja. Nein, dafür gibt es ja die Fliegerseelsorge.
Das muss man klipp und klar sagen, also dieser, wer das verbreitet, stimmt einfach nicht, weil die Leute sind nur so gut, wie sie Zeit haben und wie sie auch aufmerksam sind. Das ist eine reine Informationsplattform, die kann helfen, die muss aber nicht helfen. Und letztendlich ist auch jeder FIS-Mitarbeiter ist auf der sicheren Seite, weil das kann die DFS gar nicht mehr darstellen, auch personell. Ne? Und aber man muss halt einfach besonnen fliegen, man muss halt wirklich sagen, ich schaue raus, ich beobachte den Luftraum. Und was für mich so ein Thema ist, ist übrigens auch, sind diese Notfallszenarien, dass man die einfach rein trainiert. Wir haben im Land Niedersachsen Genehmigungen, die es eben den Flugschulen und den darin tätigen Fluglehrern erlaubt, auch mal im Rahmen der zur Lizenzverlängerung notwendigen Flüge mal eine Notlandeübung in der Prärie zu machen. Mhm. Ausgenommen davon sind natürlich Naturschutzgebiete, ne, erklärt sich auch von selbst, aber man einfach, dass man mal sieht, was wäre denn jetzt in dem Fall im Motorfeld aus, welche Wiese suche ich mir aus, ne?
Ja. Ja, das ist auch nicht so einfach. Wir haben ja schon in der ein oder anderen vorherigen Folge, ne, Johann, HDSG, ich habe über den Go-Round schon gesprochen. Das ist auch so ein Verfahren. Das wird zwar angesprochen, es wird aber gar nicht so oft trainiert. Mhm. Dann ist es auch nochmal der Impossible Turn, den wir angesprochen hatten. Ne, kann man ihn fliegen, kann man ihn nicht fliegen? Generell kann man ihn ja fliegen, aber er ist natürlich auch mit Risiko behaftet.
Hast du das gerade gesehen, was ich gemacht habe?
Du bist an deinem Telefon, ja?
Ja, macht man das beim Fliegen auch? Eine WhatsApp beantworten?
Nee, also ich habe das
Ding.
Nee, aber das ist zum Beispiel so ein Thema.
Wenn du Starlink hast, kannst du sie beantworten, ja.
Ich auch, ne? Das ist Wahnsinn, was ich da beobachte teilweise. Ich meine, ich bin manchmal auch so einer. Ich oute mich, ja, aber ich arbeite an mir, dass das auf null zurückgefahren wird.
Okay.
Weil diese Kapazität haben wir im Flugzeug nicht. Das hat es auch früher nicht gegeben. Also in der Zeit, wo der Kopf unten ist, immer wenn der Kopf unten ist, ist er nicht draußen und sieht, was links und rechts passiert. Und wir sind alle Sichtflieger. Und damit geht das Ganze eben los.
Für mich war es jetzt eben einfach nur, es war wichtig, weil ich habe ja immer noch so auch, oder wir haben ja generell immer so ein bisschen im Hinterkopf, du bist ja auch Behördenmitarbeiter. Deswegen war es für mich jetzt wichtig. Deswegen habe ich einfach charmant ein bisschen noch was anderes erzählt, ne? Um Gottes Willen. Aber du hast recht, dieses Rausgucken, und es ist ja auch eine Mehrfachbelastung. Wir sind uns mal ganz einig darüber. Dieses mit auf Karte gucken, rausgucken, Funk etc. pp. Es erfordert einfach hundertprozentige Aufnahmemöglichkeit und auch generell Aufmerksamkeit von unserer Seite. Wie wir es ja eben so spaßeshalber gesagt haben, naja, dann haben wir halt ja noch FIS auf den Ohren. Ja, das ist aber nur ein Service. Die können nicht alles leisten. Das sind die auch gar nicht zu imstande. Das sollen die auch gar nicht. Letztendlich ist es immer der Pilot, der im Flugzeug sitzt, der für seinen Flieger, für seine Umgebung verantwortlich ist, dass wir uns alle diesen Luftraum sicherer machen.
Also was ein Thema ist, du hast es vorhin, glaube ich, angesprochen, wir haben jetzt neue Tiefflugstrecken mit der Luftwaffe. Es ist halt so, dass die Luftwaffe das schon mal durfte früher. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meiner Jugendzeit, als eine Phantom mal mitten durch einen Motorsegler durchgeflogen ist in Schweinfurt, was der Phantom relativ wenig Schmerz zugefügt hat, aber der Motorsegler ist halt abgestürzt und die beiden Piloten waren nicht mehr unter den Lebenden. Und die Luftwaffe bzw. die aktuelle Verteidigungslage erfordert es halt jetzt wieder,
ja,
dass die Leute das hier trainieren. Da gibt es natürlich wieder die immer gegen alles Heier, die dann sagen, ja, das ist doch gar nicht notwendig. Und dann musst du dich aber nochmal unterhalten mit jemandem, der vom Fach ist. Und dann erfährst du eben sehr schnell, dass es sehr wohl sehr notwendig ist. Und jetzt kann man wieder als Pilot sagen, ja, dann fliege ich ja nicht mehr, das ist mir zu gefährlich. Womöglich eine Lösung, aber falsch, weil man kann sehr wohl an dem Tag, wo man fliegt, schauen, wo die tief fliegen. Und wenn die tief fliegen, dann ist es eben bis 250 Fuß. Und ich unterstelle mal, dass keiner von uns VFR-Fliegern in der Höhe selber tatsächlich fliegt. Natürlich steigen die auch irgendwann wieder und die steigen halt auch schneller als mit 250 Knoten. Und Augen auf im Straßenverkehr, ne, heißt es immer so ganz laut. Und bei uns, bei den Fliegern gilt es eben genauso. Und du kannst natürlich so einen Chat auch erkennen. Und Ja, aber die müssen genauso rausschauen, wie wir rausschauen müssen. Und es kann genauso mal nicht nur ein Jet sein, der uns als Militärflugzeug begegnet, sondern da gibt es auch diese hier, gerade im Bereich Hannover, sehr viele VFR-tiefliegende A400-Transporter. Die sind groß erkennbar, aber die fliegen auch so tief. Die fliegen mittlerweile VFR, da wird ganz Europa wird auf den Dingern hier ausgebildet. Mhm. Und das ist schon immer imposant, wenn man dann diese Flugzeuge so aus nächster Nähe sieht. Ne?
Je nachdem wie nah, ja.
Ja. Zu nah ist dann auch nicht wieder schön, ne? Definitiv.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir vorbereitet für die nächste Flugsaison. Wir können uns bald wieder in den Himmel schwingen.
Heute nicht. Sieht
nicht so besonders aus.
Ja, heute nicht, aber vielleicht morgen wieder.
Ja, aber das ist ja, gehört ja auch zum Frühjahr dazu. Hatten wir ja vorhin, das genau. Wetter ist halt nicht immer stabil. Man muss halt ein bisschen gucken und sich seine Fenster suchen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Genau, richtig.
Gesund bleiben ist wichtig.
Richtig, und heil wieder runterkommen. Heil wieder runterkommen, ne? Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür wieder genommen hast. Ich habe wieder viel dazugelernt, also dass man auch mal auf den Flieger zugeht und guckt, wie sieht er überhaupt so aus. Aber gut, wenn der Flieger schief steht, dann muss was mit dem Reifen nicht stimmen. Das verstehe sogar ich als dummer Diplom-Ingenieur. Vielen, vielen herzlichen Dank. Many Happy Landings, einen guten Start für dich persönlich in die neue Saison. Wenn ihr, wie gesagt, das auf YouTube seht, kommt hier bitte mal vorbei nach Hildesheim in die Aviators Farm. Gerne. Thomas Schütthoff hat hier so viel Liebe, so viel Herzblut reingesteckt und steckt das auch immer noch aktiv rein. Und der kann euch zu jedem Flugzeug, zu jedem Instrument, zu jedem Buch was erzählen. Das ist ganz, ganz toll. Bleibt gesund, many happy landings. Blue Skies, bis zum nächsten Mal.
Oha. Jo.